2025 war eine Achterbahnfahrt. Ist es das nicht immer an den Börsen, könnte man fragen? Ja schon, aber 2025 war dennoch besonders. Zwei politische Großereignisse zu Jahresbeginn, ein drohender Zollkrieg, grassierende Staatsschulden in Frankreich und ganz viel Normalität gab es auch. Bei den Zinsen beispielsweise. In Euroland sind sie bereits wieder niedrig, während in den USA weiterhin höhere Zinssätze nötig sind. Und auch bei der Inflation gab es Entspannung. Und Rekorde gab es auch. So stieg der Goldpreis beispielsweise in ungeahnte Höhen. Welche Trends wirken auch in 2026 nach? Bleibt Tech der entscheidende Treiber für die Aktienmärkte? Und wie gut wird die Diversifikation bei der Geldanlage funktionieren? Wir sprechen drüber in dieser Folge Mikro trifft Makro.
Mikro trifft Makro. Das Finanzmarktgespräch der DK Bank.
Hallo und herzlich willkommen zur 141. und letzten Folge Mikro trifft Makro, zumindest für 2025. Zum Zeitpunkt der Aufnahme ist Montag, der 15. Dezember 2025 und bei mir sitzt natürlich der Chefvolkswirt der DK Bank, Dr. Ulrich Kater, aber auch wieder der Chefanlagestratege der DK Investment, Jörg Beusen. Hallo und herzlich willkommen.
Hallo.
Guten Mittag.
Ulrich, lass uns doch mal groß anfangen. 2025, das hat sich ja so ein bisschen angefühlt wie so ein ökonomisches Schachspiel, geopolitische Nervosität auf der einen Seite, Wachstumssignale manchmal ein bisschen überraschend oder eben auch gar keine. Wir hatten eine Zollpolitik, die uns ja immer wieder mal Rücksetzer gebracht hat. Gegen Jahresende ging es dann eher so ein bisschen seitwärts wieder. Wie würdest du denn das Wirtschaftsjahr in drei Stichpunkten zusammenfassen?
Ich komme jetzt auf Anhieb nur auf zwei. Also zum ersten natürlich ganz klar Trump und der ganze US-amerikanische Komplex. Da ist, glaube ich, das Wichtigste, wir sind überrascht worden. Und zwar jetzt gar nicht so sehr von Trump und seinen Aktionen, sondern von der Reaktion der Wirtschaft. Das ist das, die Erfahrung des Jahres. Die Wirtschaft ist besser gelaufen als erwartet. Gut, zugegeben, also im April war die Stimmung gar so schlecht, das war ja das Niveau ziemlich niedrig. Wir waren kalt erwischt durch die Zölle, das stimmt schon. Aber dann haben wir eben die Story dieses Jahres erlebt. Dann kam Taco, das heißt also Trump zuckt zurück. Das war sozusagen das geflügelte Wort an den Märkten dafür, dass er eben auch nicht alles umsetzen konnte. Und dann kam eben die Reaktion der Wirtschaft, die einfach viel flexibler war, die davon gelebt hat, dass nur die Amerikaner ihre Zölle durchgeboxt haben und kein anderes Land außer den Chinesen irgendwas dagegen getan hat. Und deswegen kam es eben auch nicht zu Zusammenbrüchen. Aber ich würde sagen, das ist eben noch nicht vorbei. Das geht halt 26 schon weiter, vielleicht nicht gleich mit dem gleichen Drehbuch, also nicht mit Zöllen, sondern mit anderen Themen. Aber das ist wirklich das beherrschende Thema. Die Amerikaner haben das Ruder herumgeworfen, aber die Weltwirtschaft ist nicht aus der Kurve geflogen. Zweites Thema, klar, KI. Da würde ich sagen, Kursblase, ja, mag sein, wahrscheinlich. Aber die eigentliche Frage ist, ist es eine Ertragsblase? Also sind diese ganzen Gewinne, die ja immer dafür angezogen werden, dass die Kurse gar nicht so hoch sind, sind die vielleicht unnatürlich. Und dann fällt mir jetzt noch was Drittes ein, na klar, Deutschland. Also ich glaube, für Deutschland ist die Erkenntnis des Jahres, dass die Probleme größer sind, als mit so ein paar kleinen Reformchen in den Griff zu kriegen. Und das ist so, ja, ich würde sagen, das ist die Erkenntnis am Jahresende. Da ist einiges schon passiert. Aber ich würde es vielleicht mal so ausdrücken, die Herausforderungen für die deutsche Wirtschaft sind außerordentlich und eigentlich müssten es auch die Politikmaßnahmen sein, aber sie sind es noch nicht.
Und Jörg, aus Investorensicht war 2025 ja schon ganz schön emotional, würde ich sagen. Also wir hatten ein sehr schwankungsintensives Jahr, phasenweise sehr chancenreich natürlich dadurch auch, weil jede Schwankung birgt ja immer auch eine Chance. Viele Stolperfallen da drin, viele Überraschungen da drin. aber dann auch mal wieder zwischendrin sehr, ja, ich würde schon fast sagen, normales Jahr. War ein bisschen seitwärts gelaufen, gerade im Sommer. Dann wurde es mal wieder ein bisschen turbulent mit Frankreich und seinen Staatsschulden. Was war denn für dich im Rückblick die größte Herausforderung bei der Portfolioausrichtung? Also welche Marktbewegungen haben 2025 besonders geprägt und vor allem, wo haben sich Erwartung und Realität vielleicht auch so ein bisschen widersprochen dann am Ende?
Ja, ich glaube, war ein choppy ride, würde man sagen. Und ich glaube, das Größte war die Unberechenbarkeit der US-Politik, insbesondere was die Zölle angeht. Erst Zölle, dann Zollpause, dann erneute Zölle, diese ständigen Diskussionen auch mit China und welche die Gegenmaßnahmen, die China getroffen hat, das hat die Märkte schon extrem verunsichert. Und das ist immer, wenn das Thema hochkam, wurde es auch volatil an den Märkten. Also gerade so März, April war ja sicherlich prägend, aber auch im August, September, Oktober kam das da ja nochmal deutlich Volatilität rein. Insgesamt hat der Markt ja relativ gut reagiert darauf. Also wenn man sich insgesamt so die Indizes anschaut, dann sieht das ja alles ganz gut aus. Ulrich hat es eben schon gesagt, KI ist sicherlich ein Thema. Da müssen wir, glaube ich, nächstes Jahr sehr genau hinschauen. Wenn man sich das einfach mal vorstellt, S&P 500 18% so um und bei dieses Jahr gemacht in US-Dollar-Terms und davon kommt die Hälfte aus nur 4 Titeln. Und das, die 4 Titel sind Alphabet, Nvidia, Broadcom und Microsoft. Und das ist natürlich schon eine arge Konzentration, die wir da sehen. Also insofern, das wird sicherlich spannend sein. Und aus europäischer Sicht hat man dann natürlich gelitten über die Volatilität des Dollars. Wir sind da ja fast bis auf die 1,20 ungefähr gelaufen. Jetzt sind wir aktuell so 1,15, 1,16. Wenn sich das hier stabilisiert, dann kommen wir noch mit dem blauen Auge davon. Aber ansonsten frisst diese Dollarbewegung halt extrem viel auf. Und größte Überraschung war sicherlich der Fluchthafen Gold. Nicht? Also 60% Jahresperformance. 130% in 3 Jahren für ein Metall, was da eigentlich nur rumliegt, das ist schon sportlich.
Genau, was ja auch jetzt von den Zentralbanken gar nicht mehr so in der Form benötigt wird wie früher.
Ja, aber aktuell sehr gekauft wird, weil man ja immer wieder erkennt, es ist dann letztendlich doch die letzte Währungsreserve, die man hat.
Wenn wir nochmal so auf die Aktienmärkte im Speziellen schauen, das war ja so ein richtiges Patchwork-Jahr 2025. Also auf der einen Seite, du hast schon gesagt, Tech-Werte weiterhin super stark und der treibende Faktor in Europa trotz aller Probleme irgendwie auch doch relativ stabil. Auch wenn wir jetzt heute zum Zeitpunkt der Aufnahme auf den DAX schauen, der steht ja eigentlich ganz gut da. Auch wenn man sieht, in Deutschland geht es eigentlich jetzt nicht so gut gerade. Also hat ja eher so die rote Laterne. Asien ein bisschen gemischt. Wenn du das mal ordnest, welche Regionen haben denn besonders überzeugt? Welche Sektoren haben den Ton angegeben? Das wissen wir eigentlich schon, das war Tech wahrscheinlich. Aber welche Trends haben die Investoren möglicherweise auch unterschätzt, wo man sagt, ah, da kam doch mehr, als man gedacht hat? Also
fangen wir mal mit den Regionen an. Dann muss man sagen, Stand heute USA, Europa ungefähr auf einem Level, Europa sogar noch einen Ticken besser. DAX noch ein bisschen besser mit um die 20%. Aber die ganze Performance des DAX kam eigentlich aus dem, man könnte fast sagen, aus dem ersten Vierteljahr beziehungsweise aus den ersten 5 Monaten. Und das ist eigentlich die Hoffnung auf die Investitionspakete, die wir hier in Deutschland geschnürt haben. Und seitdem eigentlich eine Seitwärtsbewegung. Und dann darf man beim DAX nicht vergessen, es sind halt globale Unternehmen, die halt von der Weltwirtschaft profitieren. Das sieht dann im MDAX und im SDAX schon wieder ganz anders aus. Europa erschreckend stark, muss man schon sagen, bei all den Problemen, die wir haben. Die Probleme sitzen ja nicht nur in Deutschland, sie sitzen ja genauso in Frankreich zum Beispiel. Und dafür war das eine sehr ordentliche Performance. Und USA hat sich ja, wie gesagt, in Dollar-Terms mit 18% ungefähr auch sehr gut entwickelt. Emerging Markets, sehr gemischtes Bild, aber in Summe äußerst positiv. Aber da hängt es halt stark von der Länderauswahl ab. Und bei den Sektoren, ja, Technologie sicherlich einer der Treiber, aber man muss auch andere Werte sich anschauen. Also in den USA auch Industrie und Konsumenten weiterhin gut. Und was viele unterschätzt haben, ist, glaube ich, die Stärke der europäischen Banken und die Rückkehr der Zinsstrukturkurve und die Möglichkeiten der Banken, daraus Gewinne zu erzielen. Denn die Banken haben, naja, je nachdem, was man sich so anschaut, also deutlich zweistellige Beträge Performance gemacht und auch deutlich besser als der Gesamtindex abgeschnitten. Also Banken ist, glaube ich, der unterschätzteste Sektor überhaupt gewesen in Europa.
Interessant. Schauen wir nochmal auf den Tech-Bereich, Ulrich. Wenn du mal so volkswirtschaftlich einfach auf diesen ja, ganz wichtigen Bereich drauf schaust. Die Bewertungen, die wir da sehen, wie solide waren die denn? Und ja, vor allem, welche makroökonomischen Faktoren könnten denn 2026 da in irgendeiner Form für, ja, Rückenwind vielleicht auf der einen Seite, aber du hast ja auch schon gesagt, vielleicht auch eher für ein bisschen Gegenwind sorgen?
Also welche Bewertung die Märkte aufrufen, ist natürlich jetzt nicht unbedingt ein volkswirtschaftliches Thema. Das kann Jörg wahrscheinlich besser einschätzen, wann das vielleicht sich mal bricht mit diesen zu hohen oder auch nicht zu hohen Bewertungen. Ich würde mal vielleicht sagen, eher so Richtung zweite Jahreshälfte, weil die erste Jahreshälfte ist aus meiner Sicht, aus unserer Makrobrillensicht, geprägt durch diese immensen Investitionen, von denen wir alle gehört haben, was die Unternehmen in den USA investieren, und zwar eben nicht nur in die Programmzeilen oder in irgendwelche Ausrüstungen, sondern es geht ja sehr, sehr breit in die Wirtschaft rein. Da ist das Thema Energieversorgung das eigentliche Riesenthema auch der nächsten Jahre. Wir brauchen, glaube ich, aus vielen, vielen Ecken insbesondere das Thema Stromerzeugung. Und das läuft einfach, egal ob sich noch nun die Produkte der künstlichen Intelligenz dann durchsetzen werden bei allen von uns und diese gigantischen Umsätze bringen werden, das muss man sehen. Aber was jetzt erstmal beschlossen worden ist und umgesetzt worden ist und beauftragt ist, das geht ins erste und zweite Quartal rein. Deswegen glaube ich, dass die US-Wirtschaft, wenn wir Pech haben, sogar, hört sich jetzt paradox an, aber wenn wir Pech haben, sogar positiv überrascht. Warum, wenn wir Pech haben? Weil dann sich vielleicht das ein oder andere als Grundlage für die Märkte ändert. Erträge und Bruttoinlandsprodukt sind dann gut, aber dann können eventuell die Zinsen nicht gesenkt werden, hat die FED ein Problem und das würde vielleicht den einen oder anderen an den Märkten zum Nachdenken bringen. Das Fundament, das, was Sie beobachten, Wachstumsentwicklung in den USA für insbesondere das erste Halbjahr, aber ich glaube, das geht auch noch darüber hinaus, da machen wir uns gar keine Gedanken drum, das ist sehr gut. Hier in Europa, ja, auch soweit ja, für europäische Verhältnisse solide. Wir müssen uns einfach mal überlegen, in Deutschland haben wir allein 0,3 Prozentpunkte Wachstum über den Arbeitstage-Effekt. Wir müssen 2 Tage mehr arbeiten im nächsten Jahr wegen der Lage der Feiertage und das bringt dann automatisch dann natürlich mehr Ertrag oder mehr Bruttoinlandsprodukt. Und aus verschiedenen anderen weiteren kleinen Effektchen heraus, fiskalische Impulse natürlich hier für Deutschland, kommt man dann schon auf wieder, wie gesagt, für Europa solides Wachstum, 1% für die Europäische Union, das ist okay. Also das Fundament steht, wenn du nach Risiken fragst, Dirk, ja, eins habe ich schon genannt, wie gesagt, paradoxerweise, dass es vielleicht zu gut läuft mit allen Konsequenzen dann für Inflation und Zinsen und so weiter. Und naja, dann die üblichen Verdächtigen. Natürlich kann auch in die andere Richtung gehen, dass wir bei KI Enttäuschungen erleben. Aber nochmal, ich glaube nichts, dass das was ist fürs erste Halbjahr. Das ist dann vielleicht eher auch was für 2027, wenn man das richtig einschätzen kann erst. Dass Trump sich natürlich wieder Dinge ausdenkt. Ich habe schon gesagt, glaube nicht mehr im Zollbereich, sondern da geht es eher um Kapitalverkehr, Rolle des Dollars und seine geopolitischen Ambitionen. Und das ist das große Thema und das Damoklesschwert, was über uns da schwebt, diese ganze geopolitischen Entwicklungen. Ja, und dann vielleicht die Dinge, die man nicht auf dem Schirm hat, das ist ja immer das Besondere, dass plötzliche Bewegungen und Crashes und so weiter meistens ausgelöst werden durch die Dinge, die man gar nicht beachtet hat. Kreditvergabe müssen wir uns anschauen, in den USA, wie sieht das aus? Diese ganze Entwicklung im Kryptobereich, das ist alles sehr innovativ, aber wird anscheinend auch schon in großem Umfang umgesetzt. Das Problem ist nur, die Aufsichtsbehörden wissen davon nichts, weil es eben keine Aufzeichnungen gibt. Und deswegen weiß man nicht, wie weit das immer noch stabile Strukturen sind, die da passieren.
Da könnte man ergänzend anfügen, Private Debt und Private Equity gehören auch dazu. Also das sind ja auch Bereiche, die nicht visibel sind für uns am Kapitalmarkt und wo es auch durchaus ein Risiko geben könnte, wo es dann zu Kreditausfällen kommt.
Ich würde sagen, die Risikoliste wird länger, aber das ist auch natürlich, je länger ein Aufschwung, und wir sind ja seit Corona wirklich in einem Aufschwung, den wir uns so nicht vorgestellt haben, der ist größer, als wir das gedacht haben, je länger so ein Aufschwung läuft, desto mehr gibt es eben auch die Gefahren, dass halt einzelne Aggregate heiß laufen und dass Dinge dann auch einem um die Ohren fliegen. Das kann man vielleicht wirklich mit einer Maschine vergleichen, die immer schneller läuft und dann auch irgendwann eine Fehlfunktion entwickelt. Aber wie gesagt, vielleicht alles erst Themen für 2027 oder vielleicht sogar noch danach. Ich sehe eigentlich die bisherige Bewegung aus 25 in 26 immer noch aktiv und die war positiv.
Und man darf nicht vergessen, wir haben auch noch ein paar Wahlen in den USA. Also Donald Trump wird sicherlich einiges tun, um die Wirtschaft am Laufen zu halten in den USA.
Ja, das denke ich auch. Also nicht umsonst will er ja gerne, dass die Zinsen schön nach unten gehen, um die Kreditwirtschaft da auch wieder anzufeuern und den Leuten zu ermöglichen, viel zu konsumieren, auf Kredit am besten und das zu günstigen Konditionen. Zinsen ist auch ein Thema für den Anleihemarkt. Wenn wir da mal drauf gucken, 2025 hat man ja gedacht, so ja, da wird es jetzt vielleicht wieder ein bisschen besser laufen, so richtig gut war es jetzt nicht gelaufen, es war so ein bisschen zäh, würde ich sagen. Uli, wenn du mal drauf schaust auf das Thema Anleihen, was sind da so die Faktoren, wo du sagst, das hat dieses Jahr da ein bisschen für Bremsen gesorgt? Ist das unter anderem auch, dass in den USA irgendwie die Inflation dann doch höher war als gedacht? Hat das was damit zu tun?
Ich glaube, es sind strategische und strukturelle Themen. Also das Jahr 2025 war ein Aktienjahr. Jörg hat schon gesagt, die Performance-Zahlen und wenn man die dann gegenüberstellt, europäische Investment-Grade-Anleihen, da sind wir bei 2%. Das ist ja nun wahrlich nicht dolle. Aber es ist so, dass wir bei Anleihen und generell eben im Festzinsbereich eben ein geringes Zinsniveau haben. Das erscheint uns jetzt hoch, ja, aber
das ja, weil wir die ganze Zeit Nullzinsen gewöhnt.
Genau, das ist ein bisschen das Phänomen wie bei Donald Trump. Rufen nur einfach Zölle von 50% auf und dann findet man 15 ganz okay. Ja, und wir hatten die ganze Zeit Minuszinsen und jetzt sagen wir 2% Leitzins, ist doch toll, aber es ist eben nach Abzug der Inflation immer noch nur ein Realzins von 0 in den USA. Vielleicht ein bisschen höher, aber da ist ja dann der Dollar dazwischen. Wir müssen schon mit europäischen Zinsen hier erstmal rechnen und da muss man auch feststellen, das Zinsniveau ist gering, die Zinskurve ist flach und das liegt daran, dass die Zentralbanken allen Unkenrufen zum Trotz immer noch in der Lage sind, die Inflation tatsächlich im Griff zu behalten und zwar auch dort, wo sie haben wollen, nämlich bei 2%. Die Amerikaner sind auf dem Weg dahin, da wird es wirklich interessant, ob sie den Weg auch weiter umsetzen, auch mit einer neuen personellen Besatzung im Zentralbankrat. Das wird eine wichtige Weichenstellung im Zentralbankwesen im nächsten Jahr werden, ob eben Amerika den Kampf gegen die Inflation, haben wir noch nicht gewonnen, ist halt noch zu hoch aus verschiedenen Gründen, ob sie das umsetzen. Die Europäer sind schon wieder voll im Zielbereich, das heißt also 2%. Und solange das so ist und der Kapitalmarkt und die ganzen Menschen, die da arbeiten, die ganzen Profis, wirklich davon überzeugt sind, dass das auch erstmal auf absehbare Zeit in den nächsten Jahren so weitergeht und eben nicht in die große Inflation mündet, die ja viele Leute eben da am Horizont sehen, wegen der ganzen Demografie und der Staatsverschuldung und so weiter. Das ist zurzeit eben noch nicht das beherrschende Thema an den Märkten. Es gibt zwar viele Geschichten, aber man sieht auch in den Erwartungen an den Märkten, kann man ja messen, inflationsgeschützte Anleihen, da kann man ja die Inflationserwartungen rausfiltern, da sieht man eben, dass die Inflationserwartungen langfristig immer noch bei diesen 2% sind. Und solange das so ist, ist eben das Zinsniveau auch niedrig. Und das ist dann eher wirklich ein Fall für zugunsten der Aktienmärkte. Da kann Jörg wahrscheinlich sagen, Portfolioeigenschaften von Anleihen sind immer noch ganz gut, sollten beigemischt werden, würde ich auch sagen, aber
ja, genau. Immerhin funktionieren diese Marktmechanismen wieder so ein bisschen, ne? Das war eine Zeit lang auch nicht so, dass das alles so schön ineinander gegriffen hat, wie man sich das in der reinen Lehre vorgestellt hat.
Stimmt, wir sind zurück zur reinen Lehre wegen des Zinsniveaus und wir präferieren immer noch Unternehmensanleihen über Staatsanleihen, weil sie einfach noch ein bisschen Spread obendrauf haben. Aber
also mehr Zinsen bringen, also mehr deutsch Zinsen, gesagt.
Mehr Zinsen bringen als Staatsanleihen, ja. Aber es ist halt, ja, überschaubar, sagen wir es mal so. Mhm.
Du, Jörg, du hattest so eben auch schon die Währung so ein bisschen angesprochen mit dem US-Dollar. Wie ist es denn mit den Währungen in den Portfolios, wenn du jetzt mal so drauf schaust? Also gab's da, also war der US-Dollar jetzt eher gut oder das eher schlecht? Also ich habe rausgehört, es war eher nicht so gut und wir könnten noch ein bisschen besser dastehen, wenn das da eben nicht so gelaufen wäre, wie es gelaufen ist.
Ja, vielleicht um das mal zu rekapitulieren. Also der Dollar, Euro-Dollar-Wechselkurs stand am Jahresanfang bei 1,03 ungefähr. Und wir sind in der Spitze gelaufen bis 1,20 und jetzt aktuell bei 1,15.
Vielleicht übersetzt noch mal kurz, was heißt das jetzt?
Was heißt das?
Genau.
Also von 1,03 auf 1,20 ist der Euro fest, sagen wir, also stärker geworden und der Dollar hat abgewertet und ist schwächer geworden. Das ist erstmal volkswirtschaftlich betrachtet schwierig für die europäische Exportwirtschaft, weil die Produkte, die europäischen Produkte, die wir nach in die USA exportieren, werden teurer für den dortigen Abnehmer und die inländischen in den USA werden günstiger. So, das ist erstmal ein Wettbewerbsnachteil, den wir darüber haben. Und das war ja auch das erklärte Ziel von Donald Trump, dass er genau das wollte, einen schwachen Dollar, einen festen Euro, so dass die heimische Wirtschaft gestärkt wird. So, und jetzt hat sich das Ganze zum Glück beruhigt. Die Bewegung war echt stark und schnell und das hat natürlich dann folgende Auswirkungen, dass die Kursgewinne, die wir in US-Aktien haben, die sind in Dollar, die müssen wir dann umrechnen in Euro und dann wird dieser ganze Kursgewinn, die 18% vom S&P 500, wird durch die Wechselkursbewegung aufgefressen. Man kann sagen ungefähr 13%. Das heißt 5% Return in Euro oder Rendite in Euro bleiben dann für den europäischen Anleger übrig. Und das ist halt das, was es dann so schwierig macht, wo man dann sagt, der US-Markt ist, ich sag mal, knapp 20% im Plus. Wenn ich jetzt einen reinen US-Fonds in Euroland mir anschaue, ist der nur 5% im Plus. Und das ist eigentlich nur aufgrund der Wechselkursbewegung. Mhm. Und das muss man halt berücksichtigen. Wechselkursbewegungen sind extrem schwierig zu prognostizieren. Ich glaube, da hat sich schon so ziemlich jeder die Zähne dran ausgebissen. Langfristig geht es gut. Kaufkraftparitäten, Zinsparitäten, das ist auch das Thema, aber kurzfristig ist das halt immer starken Schwankungen unterworfen und deswegen fahren wir unsere Portfolien auch, also gerade auf der Aktienseite in der Regel mit den Währungen offen. Also wir machen da gar keine Prognose, wenn wir ein US-Unternehmen in einen Fonds kaufen, dann haben wir auch das Dollar-Exposure.
Wobei eben auch ganz wichtig ist, jeder würde jetzt natürlich sagen, ja, warum kauft er dann nicht gleich US-Aktien, wenn der Dollar halt eben da das Problem ist. Da muss man ja ganz klar sagen, es ist eben nicht jedes Jahr die gleiche Bewegung. Die Kurse, die Wechselkurse von gleichwertigen Währungsgebieten wie Europa und Amerika etwa schwanken um einen festen Wert drumherum. Ja, die Kaufkraftparität ist da so der Mittelpunkt. Und diese Schwankungen drumherum kann man eben tatsächlich nicht prognostizieren. Aber das heißt, dass die Dollarschwäche von heute in 3-4 Jahren auch wieder in eine Dollarstärke übergehen kann, wie wir das ja in den letzten Jahren gehabt haben. Wir haben eine Dollarstärke gehabt und da hat sie natürlich im Portfolio bei uns auch geholfen. Also insofern, man darf jetzt nicht den Fehler machen zu sagen, also dann möchte ich jetzt keinen US-Dollar mehr in meinem Portfolio haben, weil es gibt durchaus Zeiten, da ist das gut.
Ja, das ist deswegen sage ich ja, die Währung unbedingt offen fahren. Man hat manchmal auch gerne einen Schweizer Franken. Der ist nicht in jedem Moment attraktiv, aber gerade in Krisenzeiten möchte ich doch gerne Schweizer Franken in meinem Portfolio haben.
Also wir haben eher ein Ausnahmejahr dieses Jahr, dass es mal gegen uns gelaufen ist, aber es gab sehr lange Zeiten, wo es tatsächlich auch für unsere Portfolios in Europa gelaufen ist.
Exakt.
Lass uns noch mal ein bisschen auf die Rohstoffe schauen. Gold, wir hatten es eben schon davon. Ist ja nur einer der Rohstoffe, über die man reden könnte, ist aber natürlich der Shining Star dieses Jahr gewesen auch irgendwo. Uli, wenn du mal drauf schaust, Rohstoffe, ist das so ein Thema, was jetzt endlos laufen kann? Weil ich habe immer im Kopf immer noch deinen Satz, Gold hat keine Rendite, hast du mal gesagt. Aber jeder, der jetzt da so drauf schaut, sagt, ja Moment, das kann gar nicht sein. Jörg hat es gerade gesagt, 60% plus dieses Jahr, das ist ja schon eine ordentliche Rendite. Aber das ist ja keine Rendite, sondern es ist ja nur eine Wertsteigerung eigentlich.
Nee, Jörg hat genau schon das Richtige gesagt. Gold steht halt stand sehr lange im Zentrum des Währungswesens auf der Welt, viele, viele hunderte Jahre und es ist immer noch im Gedächtnis drin. Und deswegen hat Gold vielleicht keine Rendite in dem Sinne, was du gerade gesagt hast, dass es tatsächlich eine ausgezahlte Dividende oder sowas gibt. Vielleicht hat es einfach eine psychologische Rendite, eine Sicherheitsrendite und eine Beruhigungsrendite. Und das ist dann immer der Grund, warum Gold aus dem Währungsbereich einfach zumindest so schnell nicht wegzudenken ist. Und jetzt sind es hier, du hast gesagt, Jörg, es sind ja die Zentralbanken, die kaufen. Wir haben es uns noch mal ein bisschen genauer angeschaut. Es ist nicht so, dass die Zentralbanken jetzt auf lauter Angst, dass ihre ganzen Währungsreserven von den Amerikanern beschlagnahmt werden, jetzt die Dollar verkaufen und dafür Gold kaufen. Die Chinesen haben ihre Währungsreserven durchaus abgebaut in US-Dollar und da ist vielleicht so die einzige Bewegung, wo vielleicht tatsächlich ein Tausch vorgenommen wurde, weil die Chinesen auch viel Gold gekauft haben, aber das machen sie schon seit 6-7 Jahren. Also das ist jetzt nicht die Ursache für den letzten Goldanstieg, sondern die Währungsreserven steigen einfach auf der Welt in allen Zentralbankkellern sozusagen und die Zentralbanken halten schlichtweg einfach den Anteil des Goldes konstant und da müssen sie halt auch nachkaufen. Das ist das, was wir festgestellt haben, die Nachfrage von Zentralbanken am Goldmarkt war groß. Und dann sind zum Schluss dann die Privaten aufgesprungen, weil sie gesehen haben, dass der Goldpreis steigt. Das waren rein spekulative Zukäufe, die dann da noch kamen. Deswegen hat er jetzt ja auch mal ein bisschen korrigiert. Aber die Bewegung, dass Zentralbanken ihre Goldbestände weiter aufbauen, wird wohl bleiben. Und deswegen glauben wir, ist das auch weiter unterstützt. Bei den Rohstoffen generell, ja, muss man ja schon auch schlussfolgern, wenn es so ist, dass wir eben nicht in die virtuelle Welt eintauchen, sondern tatsächlich hier auf diesem Planeten immer noch Infrastruktur zubauen müssen. Ob das Gebäude, Straßen oder eben Energie ist, dann brauchen wir dafür auch den guten alten Rohstoff, ob das Sand ist, ob das Metalle sind, alles, was eigentlich Old Economy ist. Und dann ist tatsächlich auch jetzt ein Zyklus in Gang, wo eben nachgefragt wird und das sich positiv auch auf Rohstoffe generell ausweiten wird. Wer es noch nicht ganz geschafft hat, auch in diesem Jahr nicht, sind die Kryptowährungen, die sich als Goldersatz präsentieren. Das haben sie in diesem Jahr immer noch nicht geschafft. Ich würde sagen, mit den Stablecoins sind jetzt mal die ersten Kryptowesen aufgetreten, wo ich sagen würde, es hat sogar einen Sinn. Ja, also die haben sogar einen Zweck. Kann man was mit anfangen. Aber das ist nichts für die Anlage. Also Stablecoins kann man keine Rendite erwirtschaften. Das sind andere Themen. Ansonsten, ja, vieles geht vielleicht wirklich wieder zurück zu guten alten Dingen. Rohstoffe, Gold, ja, kann auch nächstes Jahr weitergehen.
Silber, Platin.
Zieht dann nach, ja.
Ja. Sie ziehen die eigentlich alle gleichzeitig dann mit, wenn der Goldpreis steigt, gehen die anderen auch alle hoch oder sind die entkoppelt?
Nicht. In der Regel ein bisschen zeitversetzt.
Ja, nicht gleichmäßig. Und wie sieht das aus in euren Portfolios? Spielt Gold da auch eine Rolle hier und da oder wie muss man sich das vorstellen?
Also Gold spielt insbesondere bei den Mischfonds und Vermögensverwaltungskonzepten eine Rolle. Da ist es auch fester Bestandteil. Da haben wir auch immer eine Quote drin. Die schwankt auch mal, die ist mal höher, mal tiefer. Das ist zum einen eine Performancequelle sicherlich hin und wieder, aber auch oft einfach nur ein Diversifikator, um das Risiko zu reduzieren. Und wie Ulrich schon gesagt hat, nach dieser Rallye, sage ich mal, im Goldpreis, würden wir jetzt erstmal davon ausgehen, dass es sich auf dem Niveau stabilisiert und das eigentlich getragen ist von der Nachfrage der Zentralbanken bis auf Weiteres.
Ja, dann lasst uns nochmal so nach vorne schauen auf 2026, 2027. Ulrich, ihr habt gerade vor ein paar Wochen eure Prognosen gemacht. Wenn du jetzt mal so nach vorne schaust auf das globale Wachstumsbild, wie sieht es denn aus? Was passiert denn weltwirtschaftlich in den nächsten, ja, ich sage jetzt mal 1,5 Jahren, ihr guckt ja immer ein bisschen weiter schon. Also das erste Quartal ist ja schon fast für euch, da guckt ihr nur noch, ob ihr recht gehabt habt eigentlich. Ne? Also das habt ihr ja schon alles durchgeschätzt. Aber wie sieht es denn aus 2026, 2027? Was passiert denn bei Inflation? Was passiert bei Zinsen? Wie geht es da weiter?
Nee, ich habe es ja schon angedeutet, die Zahlen sind in Ordnung, insbesondere das, was für die Anlage eben am Ende zählt, Wachstum, Inflation, auch das Zinsniveau wird sich gar nicht viel ändern. Es kann eine Neuauflage von 25 geben, das ist eigentlich so unsere Überschrift darüber. Aber, es gibt ja diesen chinesischen Spruch, der dem besten Freund dann mitgegeben wird, mögest du in interessanten Zeiten leben, was ein bisschen vergiftet ist, weil in dem Fall eigentlich gemeint ist, mit interessanten Zeiten, dass ja auch mal Phasen von Aufruhr und Umbruch und teilweise auch Chaos ist. Und das ist ja nun gar nicht genau das, wo wir jetzt sozusagen eingetaucht sind nach der schönen friedlichen Zeit, zumindest nach dem Fall der Mauer. Und dieses politische Umfeld wird unruhig bleiben und wir können uns, glaube ich, glücklich schätzen, wenn wir im nächsten Jahr mal eine Entwicklung kriegen, wo wir vielleicht zur Abwechslung mal ein bisschen an der Lösung von den vielen, vielen internationalen Problemen ein bisschen näher kommen, von diesen Weltproblemen. politischen Machtansprüchen bis zur Demografie, Migration und all diese wirklich sehr großen Herausforderungen, wenn es mal nicht schlimmer wird im nächsten Jahr. Also an Themen wird es keinen Mangel geben. Ja, klar, irren wir uns vielleicht bei der Inflation, kommt sie vielleicht zurück? Wie ist das mit den KI-Anwendungen? Was machen wir da für Erfahrungen? Das wird von Quartal zu Quartal gehen. Der Kryptosektor wird uns auch immer mit neuen Dingen überraschen. Also die Themen werden nicht abreißen. Aber wirklich, man kann sagen, wir gehen mit makroökonomischem Schwung ins nächste Jahr rein und das Fundament ist wirklich solide angerührt und es gibt gute Chancen, dass das nächste Jahr eben, dass wir im nächsten Dezember hier sitzen und auch wieder auf ein gutes Jahr zurückblicken.
Ja, das hoffe ich doch schwer. Auch für Deutschland ein bisschen Hoffnung, oder?
Ja, durchaus. Also da machen wir wirklich mal eine Sonderfolge am Anfang des Jahres. Es gibt so das ein oder andere, wo man hingucken kann und sagen kann, da vielleicht ist das ein bisschen ernster zu nehmen, der Ruck in die richtige Richtung. Also wenn ich an dieses Modernisierungsprogramm, was jetzt von der Regierung und den Ländern verabschiedet worden ist, denke, da stehen wirklich gute Sachen drin. Ist natürlich die Frage, ob es umgesetzt wird, aber so langsam kriegt man vielleicht auch wirklich ein Bewusstsein dafür, dass man sich bewegen muss hier. Zartes Pflänzchen, aber das wollen wir hegen und pflegen und dann vielleicht auch tatsächlich mal besprechen. Ja,
dann heben wir uns das mal auf für nächstes Jahr. Ja. Jörg, dein Blick jetzt nochmal nach vorne, mehr so auf die Märkte, auf die Sektoren. Was ist 26 vielleicht entscheidend? Worauf sollte man achten? Wo liegen Chancen? Wo liegen Herausforderungen? Was sind so deine Gefühle, wenn du auf das nächste Jahr guckst?
Naja, so wie Ulrich gerade beschrieben hat, also das makroökonomische Umfeld ist eigentlich positiv. Also wir haben Wachstum, wir haben eine Inflation, die im Schach ist und wir haben Zinssenkungen in den USA, die wir erwarten und eine Stabilisierung, sage ich mal, in Europa. Also das spricht eigentlich alles für Aktien in dem Umfeld. So, dann sollte man aus meiner Sicht immer ein paar Unternehmensanleihen beimischen, weil das ist einfach der Diversifikator im Portfolio. Und wenn ich jetzt auf unterschiedliche Sektoren oder so blicke, dann fallen mir eigentlich zwei Dinge ein. Das eine ist KI, da muss man genau hinschauen. Da müssen die Gewinnerwartungen müssen erfüllt werden, sprich die Gewinne müssen wachsen. Wir haben da eine Ausweitung der Bewertung gesehen. Da kann eigentlich die Performance nicht mehr herkommen. Es muss jetzt eigentlich aus den Gewinnen kommen. Und das wird halt die entscheidende Frage sein, ob die Unternehmen das wirklich monetarisieren können. Und dem stehen ja gegenüber auch enorme Investitionen, was Data Center und Energie angeht. Das andere, was ich spannend finde, ist, und das taucht so ein bisschen ab in das, was Ulrich gerade sagte mit Deutschland, das ist so das Thema, wir haben in Europa aus meiner Sicht langsam begriffen, dass wir in vielen Sektoren einen unheimlichen Nachholbedarf haben. Das fängt bei Energie an, das geht weiter über unsere Infrastruktur, sei es nur Autobahn oder Schienennetz, wo wir investieren müssen. Das geht weiter über Verteidigung des Landes, das geht weiter über, wie wollen wir unsere Energie unabhängig gestalten, etc. pp. Und das ist eigentlich so ein Thema, wo ich denke, da werden unheimlich Investitionen fließen müssen die nächsten Jahre. Und das ist auch nichts, was nur morgen und nächstes Jahr so sein wird, sondern das wird ein bisschen länger dauern. Und das finde ich dann doch schon ein sehr spannendes Thema insgesamt. Und dann als Gegenpol würde ich vielleicht nochmal nehmen, ich würde den Blick auf Emerging Markets nochmal richten. Das große Wachstum, GDP-Wachstum ist in Asien. Und da ist es dann halt wirklich stark von den Ländern unterschiedlich abhängig. Und deswegen wäre da mein Plädoyer immer, sich breit aufzustellen in Emerging Markets, gerade im asiatischen Raum, weil es doch sehr weit weg ist.
Bevor wir jetzt ganz rausgehen, habe ich noch so ein bisschen ein kleines Spiel vorbereitet, wie ich das immer ganz gern mache, wie so ein Jahresendquiz oder ja, so offene Sätze eben. Ich lese euch dann immer einen halben Satz vor und ihr vervollständigt den dann spontan, was euch als erstes durch den Kopf geht, wenn ich das sage. Ich würde anfangen mit Ulrich und Jörg zieht dann immer nach. Also, Ulrich, 2026 wird wirtschaftlich ein gutes Jahr, wenn?
Wenn es nicht noch kriegerischer wird als dieses Jahr, wenn da endlich mal ein bisschen Beruhigung reinkommt in diese Geopolitik.
2026 wird für Anlegerinnen und Anleger ein starkes Jahr, wenn?
Das Gewinnwachstum der Unternehmen Schritt hält und sich weiter fortsetzt.
Die größte Überraschung 2027 könnte sein, dass?
Die ist, dass es keine Überraschung gegeben hat.
Jetzt war es ja aber auch einfach. Sehr schön. Jörg, Tech-Firmen werden 2026
beweisen müssen, dass ihre Anwendungen monetarisierbar sind.
Wenn ich nur einen einzigen makroökonomischen Faktor für 2026 beobachten dürfte, dann wäre das?
Dann wäre das das weltweite BIP. Da stecken nämlich die 20 BIPs von den 20 wichtigsten Ländern drin.
Ja, sehr gut. Und Jörg, für dich natürlich, wenn ich 2026 nur eine Investmentchance näher beobachten dürfte, dann wäre das?
Dann wäre das, dass ich mir die Sektoren anschauen würde, die für eine europäische Souveränität wichtig wären.
Da kann man sich jetzt denken, was das sein könnte, ne?
Ja, nicht so eng fassen.
Breiter denken. Okay, na gut. Also, dann schon mal vielen lieben Dank an euch zwei für eure profunden Einschätzungen hier. Ich wünsche unserer Zuhörerschaft auf jeden Fall für das neue Jahr alles Gute und vor allem immer ein glückliches Händchen bei allen Entscheidungen, die zu treffen sind. Wir verabschieden uns jetzt in eine kleine Jahresanfangspause. Aber keine Angst, es wird nicht ruhig bleiben auf unserem Kanal, denn wie in den vergangenen Jahren werden wir auch zu Beginn 2026 wieder unsere Reihe Start klar auf ins neue Börsenjahr hier ausspielen, in der viele Deka-Expertinnen und Experten nochmal Einschätzungen zu allen Anlageklassen geben. Die Reihe finden Sie auch auf deka.de. Dort können Sie auch schon heute reinschauen und reinhören vor allem. Den Link packe ich auf jeden Fall in die Shownotes. Und weiterhin gilt, bei Fragen und Anregungen schreiben Sie uns gerne an podcast@deka.de. Wir hören uns dann wieder, wenn ich mich nicht vertue, am 15. Januar. Denn bis dahin machen wir jetzt ein bisschen Pause, lassen Sie uns gut gehen und starten mal ganz ruhig ins neue Jahr. Und das wünsche ich Ihnen auch allen. Machen Sie es gut und bis bald. Tschüss.
Mikro trifft Makro ist ein Podcast der Deka Bank. Weitere Informationen zur Deka Bank finden Sie unter www.deka.de/deka-gruppe.